Ich freue mich, meinen heutigen Gast Lea Thoran-Jenner zu begrüßen. Hallo, Frau Jenner.
Hallo.
Wir beginnen ja jetzt unsere Sendung. Ich weiß es selber vom Theater, da sagt man toi, toi, toi. Was sagen Sie beim Zirkus, bevor es losgeht?
Auf Deutsch sagt man auch toi, toi, toi. Auf Französisch würde ich sagen merde.
Okay, dann ein herzliches merde.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg im Gespräch mit Lea Thoran-Jenner, Vertreterin des modernen Zirkus.
Und da haben wir es gleich von Anfang an, Frau Jenner, des modernen Zirkus. Ich weiß, wenn man an Zirkus denkt, wird man wahrscheinlich sehr oft konfrontiert mit Stereotypen wie immer noch Elefanten und irgendwie abgemiefte Zelte, worum gereist wird. Was ist denn der Unterschied zwischen dem modernen Zirkus und dem traditionellen, der sich so in unsere Hirne gefressen hat?
Ich glaube, wenn man das so von außen betrachtet, sind die größten Unterschiede, was man auf der Bühne sieht. Also der moderne Zirkus, der möchte noch Emotionen zeigen oder zusätzlich zu den Tricks Emotionen zeigen. Der traditionelle Zirkus kommt ursprünglich wirklich von diesem Teil, dass man eigentlich nur beeindrucken möchte. Und man sieht es an Merkmalen, wie zum Beispiel, man hat keine Tiere mehr im modernen Zirkus. Man tritt ganz oft auch auf Bühnen auf, die vielleicht einen harten Boden haben, anstelle von so einem weichen Stroh. Die meisten Artisten wohnen in Hotels und vielleicht nicht mehr so stark in Karawanen. Aber natürlich ist der ganze Übergang auch fließend. Man kann teilweise nicht so ganz genau eine Linie ziehen. Aber aus der Ausbildung her und wo ich herkomme, ist eigentlich alles sehr modern.
Gibt es denn den traditionellen Zirkus überhaupt noch so richtig oder erschöpft sich das langsam?
Den gibt es auf jeden Fall schon noch und auch noch in Deutschland sehr viel. Es besteht gerade insgesamt ein sehr großer Wandel. Gerade das Thema Tiere ist so ein Thema, wo ein großer Unterschied ist zwischen modernen und traditionellen. Aber andere Sachen werden ein bisschen mehr auch modernisiert und man nennt es dann vielleicht ein bisschen eher klassischen Zirkus anstelle von traditionellem Zirkus.
Sie sagten gerade so in Deutschland und ich finde, gerade in Deutschland hat man da so ein ganz eigenes Bild. Ich bin viel gereist und durfte tolle Theaterfestivals sehen, in der Schweiz oder in Frankreich zum Beispiel. Und da ist Zirkus ja was ganz, ganz anderes und auch eine richtige Kunst. Also da gehen Leute wie du und ich einfach hin, schauen sich das an und es ist nicht so eine Nachmittagsveranstaltung mit Kindern, oder?
Ja, also ich finde ehrlich gesagt auch Zirkus insgesamt ist für jedes Publikum. In Deutschland denkt man noch sehr oft so, ja, das ist ja nur für Familien und für Kinder. Und auch viele Leute, die ich im Moment anspreche und frage, wann sie zum letzten Mal eine Show gesehen haben, sagen, oh ja, das war in meiner Kindheit. Und ich glaube, das ist eigentlich nur so eine Image-Sache, weil eigentlich sind Shows, egal welche Zirkus-Shows, wirklich für das ganze Publikum und auch wirklich sehr für Erwachsene gemacht.
Woran glauben Sie, liegt es, dass wir hier in Deutschland noch diesen traditionellen Zirkus mehr kennen, aber in anderen Ländern Zirkus absolut auf der Vorreiterposition ist?
Ich glaube, das hat kulturelle Gründe. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch sehr viele moderne Zirkusse und auch zeitgenössische Zirkusse, die gerade sehr am Aufkommen sind, beziehungsweise die es auch schon immer gab, aber irgendwie vielleicht der Bezug auch gerade zum jungen Publikum nicht so stark da ist. Ich glaube, zum Beispiel der Cirque du Soleil aus Montreal, aus Kanada, der hat natürlich einen großen Unterschied hergestellt und ganz oft werde ich zum Beispiel auch gefragt, ja, was machst du? Machst du Zirkus mit Elefanten oder mehr so wie Cirque du Soleil? Also es gibt so diese zwei Unterschiede, die natürlich sehr, sehr aufgespitzt sind und sehr zugespitzt sind. Aber ich glaube, es ist alles präsent. Es ist wirklich nur eine Frage, wo man es findet und wo man es sucht und wie es einfach dann existiert in der Gesellschaft.
Ihr Elefant praktisch ist ja das Zirrad, geschrieben C-Y-R, muss ich dazu sagen, falls es unsere HörerInnen googeln wollen. Wollen Sie mal erklären, was das ist?
Ja, also es ist ein großer Metallring. In dem drehe ich mich auf der Bühne. Ich beschreibe das immer so ein bisschen, wie wenn man eine Münze hat, die man auf dem Tisch so anschnipst und die sich dann dreht, dann sieht das ja, hat es so ein Bild, was dann entsteht. Und in diesem Fall bin ich in dieser Münze drin, also ein großer Ring, der sich dreht über der Bühne und es gehört zum Bereich Akrobatik dazu.
Haben Sie sich das selber ausgesucht? Also findet einem das Gerät oder kriegt man das dann so zugeschrieben, du hast jetzt das Zirrad?
Nee, man sagt so ein bisschen, man verliebt sich in eine Disziplin. Ich wusste schon immer, ich wollte auf der Bühne stehen und es war nicht so richtig klar, wie und mit welchem Gerät. Es war mir eigentlich fast auch egal, ganz, ganz am Anfang. Und ich habe das dann entdeckt auf der Zirkusschule in Montreal, habe das gesehen und habe mich direkt verliebt. Und als ich es ausprobiert hatte, hatte ich auch so ein bisschen so ein Talent dafür und habe es recht schnell gelernt. Und dann war es für mich eigentlich komplett klar, dass das jetzt meine Hauptdisziplin werden würde.
Was sind da die körperlichen Fähigkeiten, die man auf jeden Fall mitbringen muss, um da professionell mitarbeiten zu können mit dem Zirrad?
Man braucht wirklich einen komplett ausgebildeten Körper, würde ich sagen. Also man braucht eine Grundspannung, man braucht sehr viele Muskeln in den Schultern, aber auch in den Beinen. Man hat auch sehr viel so Gesamtkörperspannung, die gefragt ist. Und umso mehr Beweglichkeit man hat, umso schönere Sachen kann man damit machen.
Und Balance wahrscheinlich auch, oder? Ist das nicht auch wichtig?
Ja, Balance und so Raumgefühl auch, weil man sich ja sehr schnell dreht und sich dann auch irgendwie anpassen muss an die Bewegung. Man lernt auch mit der Zeit hinzu, dass einem nicht so schwindelig wird und dass man auch noch sehen kann, weil wenn man sich so schnell dreht auf der Bühne, dann vergisst man manchmal, wo vorne ist und wo hinten ist, weil sich einfach so schnell dreht. Aber das alles lernt man wirklich mit dazu, mit der Disziplin.
Sie haben jetzt schon sehr oft Ausbildung angesprochen und Lernen. Sie waren auf der Zirkusschule in Montreal, da reden wir später auch noch drüber. Ist es eine wichtige Voraussetzung als Artistin, sich professionell ausbilden zu lassen oder hält sich das die Waage? Mit, ja, gibt es überhaupt Quereinsteigerinnen im Zirkus?
Es gibt alles. Ich glaube, auch da hat man so ein bisschen zwei Welten, die aufeinandertreffen. Man hat die Leute, die wirklich noch aus einer Zirkusfamilie kommen und es so gelernt haben und die es auch heute noch gibt und die ganz tolle Sachen machen. Und es gibt Leute, so wie ich, die mehr aus dem Sport kommen. Ich habe ursprünglich geturnt und ich wurde ausgebildet auf einer Zirkusschule. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Tanzschule auch. Also große Balletttänzer werden ja auch ausgebildet auf einer Schule. Und es gibt aber auch einige wenige Leute, die es komplett autodidaktisch machen und es selbst machen, vielleicht auch mit Hilfe von einzelnen Trainern. Das alles gibt's und es alles geht, aber ich empfehle immer Leuten, auf eine Schule zu gehen, weil man dann auch noch mehr drumherum lernt. Also man lernt alles, was man für die Bühne braucht und die ganze Präsenz und wie man Nummern baut und so weiter, aber halt auch so ein bisschen das Business drumherum und was es so für Zirkusse gibt und wo man überhaupt alles auftreten kann.
Sie sind ja nicht nur im Sirrat, Sie können noch ganz viele andere Dinge, da können wir drauf sprechen. Sie sind aber auch am hängenden Kronleuchter.
Ja, das ist ein großer Kronleuchter, den habe ich selbst konzipiert und mit dem kann ich durch die Luft fliegen und es gehört mit zu den luftakrobatischen Disziplinen.
Sie können mit dem Kronleuchter durch die Luft, das heißt, der ist oben an der Decke?
Genau, also der Kronleuchter ist aufgehängt an der Decke, beziehungsweise normalerweise an dem Motor, weil er natürlich sehr schwer ist und ich möchte ja mit dem leicht fliegen. Mhm. Man kann das rein theoretisch auch mit der Hand ziehen. Also es gibt auch einige Zirkusdisziplinen, die gezogen werden, wirklich mit Technikern, die das manuell alles machen. In diesem Fall ist es aber ein bisschen schwer. Das heißt, ich fliege dann mit dem Kronleuchter mit einem Motor durch die Luft.
Und das haben Sie selber gebaut, sagten Sie gerade? Oder den?
Ja, also ich habe es selbst konzipiert. Mein Partner, ehrlich gesagt, ist mein romantischer Partner, ist Designer für Zirkus-Equipment und er hat den Design zusammen mit mir und wir haben den dann bauen lassen. Ich habe den sogar teilweise selbst, also es gab Teile davon, die habe ich selbst gemacht, selbst poliert, selbst die ganzen Perlen aufgezogen. Also muss man auch so ein bisschen DIY sein, wenn man solche Sachen machen möchte.
Das heißt, die saßen irgendwann mal am Armbruttisch und sie haben gesagt, Schatz, ich brauche einen Kronleuchter, lass ihn uns bauen, kann ich mir das so vorstellen.
Ziemlich genau so war das und es kommt auch immer wieder vor, dass ich sage, oh Schatz, ich hätte gern dies oder das, aber meistens sagte mir Lea, es ist ein bisschen komplizierter, als du dir das vorstellst und auch dieses Projekt war ein riesengroßes Projekt, aber ich bin sehr, sehr glücklich, wie der jetzt aussieht, weil es ist so ein Teil, das benutze ich meistens mehr so für Gala-Events, also gar nicht so sehr im klassischen Zirkus, sondern mehr für Performances, ich war damit auch schon auf der Milan Fashion Week, also ein bisschen mehr so High-End-Sachen und er sieht einfach schon sehr schön aus, so wie er ist, also wie er hängt. Und dann kann man natürlich, kommt man in den Raum rein, sieht so einen großen Kronleuchter, denkt sich, oh, interessant. Und wenn dann am Mitte vom Abend dann die Artistin kommt und dann da dran eine Performance macht, dann ist es natürlich schon was sehr Besonderes.
Und schon will ich zum Mailänder Fashion Week eingeladen werden sofort. Sie sagen es ja selber, Sie tragen Ihre Kunst außerhalb des Zirkuses auch, ne? Außerhalb der Bühne eben auch so auf Events, Fashion Week. Also Sie weiten sich da ganz groß auch aus mit Ihrer Kunst.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und auch zu dem ersten Thema so ein bisschen zurückzukommen. Ich glaube, Zirkus hat in Deutschland so ein Image von gerade Stroh und gerade so ein bisschen für Kinder und es ist meiner Meinung nach eigentlich eine Kunstform, die man auch sehr gut verbinden kann mit, sei es Mode, sei es Musik, sei es andere Show-Performances und ich finde es schön, wenn man die Möglichkeiten hat, das Leuten auch zu zeigen und vielleicht auch einem anderen Publikum zu zeigen, sodass die das Potenzial auch sehen, denn am Ende, wenn jemand eine Show sieht, finden die das immer ganz toll, denn ich glaube, Live-Performances ist einfach eine von diesen Sachen, die einem immer irgendwie so ein bisschen Magie zeigt und zum Staunen erweckt.
Absolut, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Show von Pink gesehen haben, aber die macht ja auch so irre Sachen, ne?
Genau, ich habe noch nie eine live gesehen, ich habe schon Videos gesehen und ich weiß ganz genau, das ist ja das, was so toll ist. Also sie verbindet ihre Kunst als Musikerin mit diesen Performances und diesen Stunts und sie ist ja auch richtig gut da drin. Und das ist für die Leute auch noch was ganz Besonderes.
Mein Gast heute, die Artistin Lea Turan-Jenner. Frau Jenner, vor der Zirkusschule waren Sie natürlich auf einer normalen Schule, nämlich in Ulm. Da kommen Sie nämlich eigentlich her. Waren Sie eine gute Schülerin?
Ich war eine gute Schülerin und ich bin auch wirklich sehr gerne zur Schule gegangen.
Weil sie schnell gelernt haben. Es gibt ja die, die ein bisschen strebehaft veranlagt sind, die einfach viel gelernt haben oder waren sie einfach immer so gut von allein?
Ich glaube, ich war von alleine gut. Ich glaube, ich hatte auch sehr viel Interesse für verschiedene Themen und dann war es auch leichter zu lernen. Und ich habe ja schon sehr früh sehr viel Sport gemacht. Ursprünglich habe ich geturnt, dann habe ich gewechselt zu einer Sportart, die nennt sich Sport-Aerobic. Den gibt es auch immer noch, ist ein Randsport. Und in Deutschland, in Ulm, gibt es einen großen Stützpunkt. Und wegen diesem ganzen Training hatte ich einfach nicht so viel Zeit zum Lernen. Das heißt, ich musste das Ganze sehr effizient machen. Hat dann gut funktioniert und ich mochte auch gerne so Präsentationen und vor der Klasse reden und so. Das hat mir alles sehr, sehr gefallen und sehr gelegen. Und dann ging das eigentlich so von alleine.
Ich finde das Wort Effizienz für eine Schülerin immer ganz interessant. Ich kenne wenig effiziente Schülerinnen. Es sei denn, da stehen zwei extrem strenge Eltern dahinter und fordern diese Effizienz. Wie waren denn Ihre Eltern?
Meine Eltern waren super cool und super relaxed. Sie haben natürlich viel erwartet. Also mein Vater ist Professor an der Uni und für Informatik. Meine Mutter ist auch Informatikerin, haben beide einen Doktortitel. Und natürlich waren Sachen wie Mathe in der Schule und so, das war schon wichtig. Und es war denen auch wichtig, dass wir gute Noten machen. Aber es ging vor allem darum, dass wir unser Potenzial ausreißen. Es ging nicht darum, dass wir die Besten der Klasse sind oder die Besten der Welt, sondern dass wir so gut sind, wie wir nur können. Und wurden auch sehr unterstützt, ich und mein Bruder. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das musste. Also ich bin mir sicher, wenn es nicht funktioniert hätte in der Schule, dann hätten wir einen anderen Weg gefunden und es wäre auch in Ordnung gewesen.
Aber es hat funktioniert, vielleicht auch, weil Sie wussten, dann geht es nachmittags gleich wieder zum Training. Woher kam denn die Begeisterung zum Zirkus? Also Sie haben gesagt, Sie haben ja ganz früh angefangen mit Sport, aber schon mit Ihrer Vision sehr früh, ich würde gerne zum Zirkus gehen.
Ja, also der Zirkus war wirklich ein Kindheitstraum. Das wollte ich schon seit immer. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, als ich noch ein kleines Kind war und man hat dann irgendwie Geburtstag und eine Geburtstagstorte und dann durfte man die Kerze auspusten und sich was wünschen und mein Wunsch war immer Zirkusartistin zu werden und es war nie so richtig klar, woher das kommt, weil es wirklich in meiner Familie gar nicht präsent ist. Wir waren immer wieder mal im Zirkus und haben das gesehen, aber dieses ganze auch Körperliche war eigentlich gar nicht so da. Und das hat sich dann durchgezogen. Am Anfang war es wirklich nur so ein Kindheitstraum und nach wurde es dann immer konkreter. Und dann hatte ich ja auch durch das Turnen viele Fähigkeiten erlernt und habe mir dann Videos angeguckt auf YouTube und Sachen ausprobiert. Und dann kam das wirklich so Schritt für Schritt und war dann ganz natürlich. Und erst als ich 15 war, war mir bewusst, ich könnte das wirklich jetzt auch noch machen als Beruf und als Karriere. Und dann habe ich das natürlich dann noch intensiver betrieben.
Hatten Sie damals Vorbilder? Gibt es Zirkusartistinnen, die Sie irgendwie bewegt haben?
Leider gab es damals noch ganz wenig Social Media und deswegen hatte ich gar nicht so viele Möglichkeiten, an die Zirkusartisten ranzukommen. Also es gab so ein bisschen YouTube mit so Nummern, die gefilmt worden sind, gerade vom Cirque du Soleil und so. Und immer, wenn wir im Zirkus waren, wenn wir in Shows waren, habe ich mir immer das Programm gekauft und dann halt gelesen, was es gab an Nummern und was die irgendwie als Background haben, wo die herkommen und so weiter. Aber es gab diesen Zugang nicht. Und deswegen hatte ich auch keine persönlichen Vorbilder mit Namen. Das kam dann eigentlich erst später, was zu spät war, weil man möchte ja eigentlich Vorbilder haben, wenn man noch gar keinen Bezug dazu hat. Und das ist auch ein großer Grund, warum ich jetzt im Moment auch so viele Sachen auf Social Media mache, weil es einfach schön ist, das auch Leuten zu zeigen.
Sie waren ja in Spanien oft, Ihr Vater ist Spanier und da haben Sie auch diese andere Form von Zirkus, die eher artistische, sehr oft beobachten können als Kind.
Wir waren sehr oft, sehr früh im Cirque du Soleil in Spanien. Der Cirque du Soleil kam zuerst nach Spanien und erst später nach Deutschland. Und meine Familie war immer sehr kunstaffin. Also sie kamen nicht aus dem Zirkus, aber Kunst und Theater und Shows und auch Tanz haben wir uns angeguckt. Und wir haben dann das erste Mal, weil wir am Cirque du Soleil, da war ich muss ungefähr um die 5 Jahre alt gewesen sein, in Madrid. Und ja, das war natürlich was ganz Besonderes, weil das für mich so eine Erfahrung war, wow, das ist die Sache, die ich genau machen möchte. Also es wurde dann viel konkreter. Und es war auch so ein bisschen, das gab es damals noch Kinder in der Show. Und ich war ja da zuerst ein kleines Kind. Und ich habe da eine Nummer gesehen, die Eltern aufgeführt haben mit einem Kind. Und ich dachte so ein bisschen, wow, ich könnte jetzt dieses Kind sein. Und das hat für mich natürlich irgendwie nochmal diesen Wunsch ganz konkret gemacht, obwohl es ja auch irgendwie so weit weg war. Also es war so eine Mischung aus, genau das möchte ich machen, aber auch irgendwie, das ist unmöglich zu erreichen. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass die so viel moderner waren als in Deutschland. Es war einfach nur, also gerade Cirque du Soleil hatte in Spanien und hat immer noch in Spanien einen ganz, ganz großen Erfolg, noch größer als in Deutschland.
Und wie haben Sie dann begonnen? Also ich würde ja klassisch erstmal jonglieren. Ich weiß auch nicht, warum ich sofort Zirkus mit Jonglieren verbinde. War das bei Ihnen auch so oder sind Sie gleich ins Körperliche gegangen?
Nein, es war genau gleich. Also ich wollte Zirkusartistin werden und dann haben natürlich meine Eltern und Freunde, Familie haben mir dann Sachen geschenkt. Also gerade Jonglierbälle, ein Diabolo, mit meinem Vater haben wir Stelzen gebaut. Ich habe dann irgendwann auch ein Einrad gekriegt. Also diese ganzen Sachen, die man sich so vorstellt vom Zirkus und die man auch alleine lernen kann, das habe ich alles gemacht. Aber mir war sofort klar, dass ich das nicht machen wollte, sondern ich wollte wirklich was Akrobatischeres machen. Und da war das Turnen, was ich gemacht habe, eigentlich genau der richtige Ansatz. Aber so Sachen wie Jonglieren, was ich mir beigebracht gemacht habe, irgendwie mit 8 Jahren, kann ich immer noch. Und hin und wieder kommt es auch mal vor, dass eine Show irgendwie jemand braucht und dann kann ich auch noch so einen kleinen Jonglagetrick mit einbauen.
Ich kann auch noch jonglieren, aber vielleicht genau. Nicht im Zierrad. Mal gucken, ob das schon möglich
nicht
ist.
Nicht im Zierrad.
Sie sagten, Sie haben dann Aerobic geturnt, wenn man das so sagen darf. Also Aerobic-Turnen, muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir die Vorstellung.
Ja, also es ist ein ganz interessanter Sport. Ich sage immer, es ist so eine Mischung aus Cheerleading und Synchronschwimmen. Synchronschwimmen, weil man hat auch Elemente in der Gruppe, wo man sich sehr schnell rhythmisch auf Musik bewegt und alles synchron und gleich sein muss. Also sie waren dann auch alle, sahen alle genau gleich aus mit so einem strengen Dutt. Wir hatten damals auch ein Team mit 6 Mädels, war sehr, sehr cool. Und Cheerleading, weil es sehr, sehr intensiv, schnell auf so eine kurze Musik, also Musik ist irgendwie 1:30 Minuten lang und man hüpft und springt in alle möglichen Richtungen, in Spagat, in Handstand. Und es gehört zu der Turnsportart dazu, ist aber eine Randsportart.
Ich lerne durch Sie. Das ist wirklich toll. Wie fanden Ihre Mitschülerinnen das, dass Sie da immer hingegangen sind?
Die fanden das ziemlich cool. Also ich war natürlich immer in der Schule, ich war auf jeden Fall beliebt und hatte auch viele Freunde. Ich war aber nicht bei allen Events immer dabei, bei den Freundschaftsevents, weil halt immer das Training anstand. Hatte da aber auch noch meine zweite Freundesgruppe. Und die fanden schon cool, dass ich einfach Sachen machte, die andere Leute nicht machten. Und vor allem, dass ich so einen Ehrgeiz hatte und es auch wirklich gut machen wollte immer.
Der Ehrgeiz, den haben Sie dann selber entwickelt, weil Sie sagten, Ihre Familie war gar nicht so jetzt Pressure, du musst.
Nee, also was die Familie vorgegeben hat, waren einige Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, ich musste einen Sport machen, ich musste ein Musikinstrument lernen. Aber welches ich dann und wie viel, das war egal. Und der Ehrgeiz für diese ganzen Sachen kam wirklich von mir. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen, wenn man irgendwas gut kann, dann hat man Lust, es noch besser zu können. Und dann ist es auch leichter, da mehr Zeit rein zu investieren. Und weil ich so ein Grundtalent hatte, glaube ich, für viele körperliche Sachen, hat es sich dann einfach so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich mach jetzt noch mehr und dann werde ich noch besser. Und hatte dann auch einige Erfolge. Wir sind mit dem Sport-Aerobic-Team, wir waren im deutschen Nationalteam, ich war da im Kader und wir sind um die ganze Welt gereist und hatten ganz tolle Erfahrungen, auch in jungen Jahren, wo man dann halt beurlaubt wird von der Schule und dann irgendwie ein paar Tage in Frankreich ist oder ein paar Tage in Slowenien. Und das war immer sehr, sehr tolle Erfahrungen, die mir auch so ein bisschen gezeigt haben, wow, ich finde es total toll, auch auf der Bühne zu stehen, auch wenn es in so einem sportlichen Rahmen ist. Ich finde es total toll zu reisen und ich finde es auch total toll, mit meinem Körper was zu machen, was vielleicht andere Leute nicht können. Und ich glaube, das lag auch so ein bisschen dann zu den Grundsteinen für das, was ich jetzt mache.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Pfeiffer-Sonnenberg trifft
Lea Turan-Jenner. Ist aus der Art geschlagen.
Das klingt natürlich jetzt ein bisschen komisch aus der Art geschlagen, aber Sie hatten es zu Beginn der Sendung schon mal erwähnt, Zirkusfamilien, das kennt man ja am ehesten, dass dann die Kinder das machen, was die Eltern machen, weil man eh da schon zusammen ist und das irgendwie nachahmt und weil die Kinder dieses Zirkusleben kennen. Und Sie kommen ja wirklich gar nicht aus einer Zirkusfamilie. Das ist schon ein interessanter Werdegang.
Ja, also es ist wahrscheinlich was die wenigsten Leute erwarten würden. Auch damals, als ich in der Schule war und dann mein Abitur geschrieben habe und gesagt habe, ich gehe jetzt zu den Aufnahmeprüfungen zur Zirkusschule in Montreal und möchte Zirkusartistin werden, waren auch sehr viele Lehrer irgendwie ganz skeptisch und fanden das auch gar nicht so eine gute Idee, weil sie meinten, ja, du kannst doch nicht dein Abi wegschmeißen. Und da war es wirklich nicht immer so einfach, aber für mich absolut der richtige Weg und finde ich auch immer schön zu sehen, wenn man nicht unbedingt dem klassischen Weg folgt, sondern auch andere Wege einschlägt und die dann auch gut funktionieren.
Es ist ja eigentlich auch schade, dass Erwachsene einen jungen Menschen so ein bisschen abhalten davon, was er sich eigentlich so sehr wünscht. Weil bis dahin, bis zum Abi, haben sie ja irre viel dafür getan, um zur Zirkusschule zu gehen, irgendwann mal.
Absolut. Und ich glaube, das liegt ja auch daran, dass Lehrer einen auch nur so aus einem bestimmten Winkel kennen. Und zum Beispiel, ich war halt gut in der Schule. Ich hatte ein 1,5 Abi. Was schätze ich mal zu den eher guten Abis gehört.
Sie sehen meinen Kopfschütteln nicht und das Hände rufen, was hat sie noch alles?
Nein, und da war es halt wirklich zu der Zeit und ich meine, das ist jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre her, da war das ja auch nochmal ein bisschen, nicht 15 nicht, aber ein bisschen weniger. Da
sie
war
sind das 32,
auch,
oder?
Richtig? Ich bin jetzt 32, genau. Ich habe Abi gemacht 2011 und ich glaube, es ist immer noch so heutzutage, dass sehr viel Druck ist auf Schüler und Schülerinnen, die dann sich entscheiden müssen, was sie machen wollen und wo sie dann studieren wollen und so. Aber auch damals war wirklich so die letzten 2 Jahre in der Schule, war da sehr viel Druck da, um zu wissen, was wir machen wollen, wo wir studieren wollen und vor allem, dass wir studieren sollen. Also ich glaube, aus meiner ganzen Stufe, wir waren fast 100 Leute, haben vielleicht 5 Leute eine Ausbildung gemacht, alle anderen Leute haben entweder studiert oder so dual studiert. Das heißt, es war natürlich dann schon sehr ungewöhnlich, dass jemand, die einer der Besten waren, dann zu sagen, nee, ich studiere nicht. Aber ganz im Gegenteil, wenn das für mich nicht der richtige Weg ist, sondern ich eigentlich ganz genau weiß, was ich machen möchte, dann ist es doch eigentlich viel schöner, so jemanden zu unterstützen da drin, anstelle dem zu sagen, nee, du machst dir was falsch.
Gebe ich Ihnen absolut recht. Wie kamen Sie denn dann auf die Zirkusschule in Montréal? Kannten Sie das aus Prospekten, also ich weiß nicht, oder Internet? Wie haben Sie sich das zusammengesammelt?
Es ist eine längere Geschichte. Also mein Vater ist ja Informatiker und er arbeitet an der Uni Ulm. Und er hatte damals ein Sabbatical gemacht in Montreal. Für 6 Monate waren wir mit der ganzen Familie in Montreal, sind auch da zur Schule gegangen, ich und mein Bruder. Und da hat meine Mutter entdeckt, dass es eine Zirkusschule gibt. Die ist auch direkt gegenüber vom Cirque du Soleil. Also Cirque du Soleil kommt aus Montreal, ist dort geboren. Und die Schule hat zwar nichts mit Cirque du Soleil zu tun, ist ein bisschen gefördert mit dem Geld, aber ist vor allem örtlich im gleichen Ort. Und die hatten damals eine Show, die sie gemacht haben, so die Endjahresshow, die wir gesehen haben und wir waren alle total begeistert. Und sie hatten so ein Sommerprogramm für Jugendliche und Kinder, wo man mal so ein bisschen reinschnuppern konnte. Auch da musste man schon Fotos einschicken von sich, um zu zeigen, dass man Sachen kann, wie Spagat und Handstand und Brücke und dass man Potenzial hat, irgendwie vielleicht auch mal den Weg irgendwann einzuschlagen. Aber es ging vor allem wirklich darum, jungen Leuten die Schule mal zu zeigen. Ich war damals 15, bin angenommen worden für dieses Sommercamp. Das waren 2 Wochen im Sommer. Und im ersten Tag, also am ersten Moment, wo ich da reingegangen bin, dachte ich, oh mein Gott, hier möchte ich unbedingt meine Ausbildung machen. Es war wie wenn plötzlich alles sich in den richtigen Ort gerückt hätte. Also die ganzen Träume davor, die ja wirklich nur Träume waren, waren plötzlich so konkret, weil ich dachte, wow, hier kann ich lernen, was ich lernen möchte. Wir hatten dann auch Training mit den richtigen Trainern, die auch an der Schule sind, und habe viele Leute kennengelernt und auch sehr viele Fragen gestellt, zu wie man denn am besten in diese Schule aufgenommen wird, um die Aufnahmeprüfung gut zu machen. Und damals war ja auch sogar, die haben mir gesagt, man braucht nur einen Schulabschluss. Also man brauchte jetzt kein Abitur, um dort seine Ausbildung zu machen, was ja wirklich nur eine Ausbildung ist. Und ich hatte dann auch kurz überlegt, ob ich jetzt nicht von der Schule gehen soll mit einem Realschulabschluss und dann mich dann dort direkt bewerben und einfach noch die jüngeren Jahre mitnehmen, wo man ja auch sagt, dass man dann auch noch besser wird, wenn man früher anfängt. Mhm. Da waren meine Eltern ein bisschen dagegen, haben sie gesagt, Lea, lass uns das doch so machen. Du machst ein gutes Abitur und dann unterstützen wir dich, wenn du dann noch auf die Schule gehen möchtest, weil es auch eine halb private Schule ist und natürlich auch mit Kosten verbunden war. Und so haben wir das dann gemacht. Ich habe mich auch auf keiner anderen Zirkusschule beworben, sondern nur auf diese einen, weil ich wusste, dass die sehr gut ist und bin angenommen worden.
Wie haben Sie sich denn auf die Prüfung vorbereitet?
Man muss dort sehr viele Sachen vorzeigen, inklusive Kraft und Beweglichkeit, also Liegestützen, man muss Klimmzüge machen,
wie viele?
Muss Spagate und Überspagate.
Damit ich mich einschätzen könnte.
So ungefähr, also Liegestützen wollten sie so um die 25, Klimmzüge so um die 6-7, Kipphänge, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist, wenn man an der Sprossenwand hängt und man hebt die Füße an, dass sie die Stange oben zwischen den Händen berührt, da so 15, 20, also es geht gar nicht mehr um extreme Zahlen, sondern es geht wirklich nur darum, dass man Potenzial hat, dass man solche Sachen schon mal gemacht hat. Mhm. Bodenturnen sollte man so Radwende, Flickflack, vielleicht Radwende, Flickflack, Salto. Also für jemanden, der geturnt hat, ist es so ein bisschen die Basis. Für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, ist natürlich ein bisschen unerreichbar. Aber für mich war das mehr so, ich wollte die Sachen sauber kriegen. Ich hatte zu der Zeit nicht mehr so viel klassisches Turnen gemacht. Das heißt, da habe ich mich vorbereitet, bin ich extra nochmal zu meinen alten Turntrainern gegangen und habe das nochmal gemacht. Und dann hat man so Sachen wie Tanz und Theater, weil natürlich im modernen Zirkus sowas auch sehr abgefragt wird. Es geht ja auch darum, dass man Emotionen auf der Bühne zeigt, dass man vielleicht eine Geschichte auch spielt. Und da ging es um Improvisation zu Musik. Und man musste auch eine kleine Nummer vorbereiten.
Wahnsinn.
Und das Ganze dann geht über 4 Tage. Also schon eine lange Sache. Und das wusste ich aber, wie das ablaufen würde. Das heißt, ich habe mich für die ganzen Sachen vorbereitet und habe dann so gut es geht das Ganze dann durchgezogen.
Das war bestimmt eine irre nervliche Belastung. Aufnahmeprüfung über 4 Tagen. Da wollen die sehr viele hin, nicht?
Ja, jedes Jahr bewerben sich um die 500 Leute. Es werden knapp unter 30 genommen. Also es ist wirklich nicht leicht. Und es ist auch so, also wir kamen dann rein und hatten dann alle so ein T-Shirt an mit einer Nummer. Und am Ende vom erster Tag war Kraft und Beweglichkeit. Das war wirklich die Basis. Da flog schon die erste Hälfte von den Leuten raus. Und dann am Abend siehst du dann auf dem großen Wand, ob deine Nummer noch dabei ist oder nicht. Und wenn sie nicht mehr dabei ist, dann bist du halt nicht mehr dabei. Am zweiten Tag nochmal genauso, nach dem Tanzen und Theater. Und das ist natürlich auch für viele Leute ein großes Invest, wenn man da extra hinfliegt. Also ich bin extra nach Montreal geflogen dafür. Man kann es auch in Paris machen mittlerweile, aber ist schon, also dass man sagt, okay, ich bereite mich vor wochenlang und gehe dann dahin und dann könnte man rein theoretisch am ersten Tag rausfliegen, ist natürlich auch ein Risiko. Aber hat sich ausgespielt und hat sich gelohnt.
Aber Sie hatten ja keinen Plan B. Sie haben gesagt, Sie haben sich nur bei einer Schule beworben. Hätten Sie, wenn Sie dort nicht genommen worden wären, was ganz anderes dann gemacht?
Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so genau. Ich hatte noch ein bisschen so geliebäugelt mit im Wirtschaft zu studieren. Also ich fand Wirtschaft immer auch spannend und ist auch jetzt ziemlich genau das, was ich auch mitmache, weil ich auch mich selbst vermarkte, über Jahre lang meine Nummern verkauft habe und auch weiß, wie das geht. Und also diese so kleines Betrieb Wirtschaft mache ich schon irgendwie auch mit für mein eigenes Business. Aber das wäre gar nicht richtig gewesen für mich. Also das wäre so falsch gewesen, das weiß ich total. Wahrscheinlich, wenn ich es nicht geschafft hätte im ersten Jahr, hätte ich mich nochmal darauf vorbereitet, um dann das nächste Jahr das nochmal zu versuchen. Das machen ja auch viele Leute. Aber ich weiß es nicht so genau. Wir hatten die Prüfung war im Februar. Abi geschrieben habe ich irgendwie im April.
Also Sie haben auch noch trainiert und dann das Abi mit 1,5 geschrieben.
Ja, das war auch eine,
also wirklich,
das war
mal
eine
ganz
Riesenaktion.
Das klingt Riesenaktion. Vielen Dank, Sie haben das perfekt beschrieben.
Ja, es war eine Riesenaktion. Und vor allem, ich musste ja auch diese eine Woche beurlaubt werden von der Schule, weil ich ja da hingeflogen bin. Aber da waren zum Glück, da muss man sagen, da haben die Lehrer das haben die nett gemacht. Also die haben mir da haben sie mich unterstützt. Sie waren zwar ein bisschen so, komische Sache und ein bisschen die sicher, aber da hat mir niemand irgendwie einen Stein in den Weg gelegt, sondern wir haben das alles hingekriegt, dass ich einfach die Woche gefehlt habe.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2.
Lea Turan-Jenner tanzt mit einem Metallreifen.
Mit dem Zierrad, das haben wir hier schon gelernt von Ihnen, Frau Jenner. Wie ist denn die Ausbildung gewesen an der Schule? Ich habe ja immer sofort so Hogwarts-Vermutungen, weil das alles so Sachen sind, von denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Aber hat man dann eben verschiedene Instrumente? Oder erzählen am besten Sie, was passiert dort?
Ich finde es total lustig, dass Sie gesagt haben Hogwarts, weil wir ganz oft im Scherz die normalen Menschen vor allem damals als Muggles bezeichnet haben.
Danke, das verstehe ich total.
Weil, also so, es gibt zum Beispiel noch so einen Ausdruck, den viele benutzen, das ist Muggle Gym. Also wenn man zu so einem normalen Fitnessstudio geht, das ist dann ein Muggle Gym. Das ist halt für die normalen Menschen. Mhm. Es war genau so. Also es ist ein Gebäude, was ausgerichtet ist und speziell eingerichtet ist, um da Zirkus zu trainieren. Das heißt, man hat überall Hängepunkte, wo man Sachen aufhängen kann. Man hat Schnitzelgruben, man hat Matten.
Schnitzelgruben?
Man hat,
was ist denn? Ach, Schnitzelgruben. Wo man so reinspringt, ne?
Genau, das kennt man auch aus dem Turnen. Man kann da einfach ein möglicher, ganz komisch, also man kann einfach Sachen ausprobieren und dann reinfallen und dann sich nicht verletzen. Man hat ganz viele Sicherheitsgurte auch. Und dann einfach alles perfekt ausgestattet, damit man da trainieren kann. Also wir hatten zum Beispiel Tanzunterricht und dann war jemand am Drumset und hat live Musik gespielt, toll, während wir getanzt haben. Wir hatten Theaterunterricht, wir hatten klassisch natürlich Kraft und Bewegung. Das war dann mehr so das Muggle-Ding, was die Leute normalerweise auch machen, was man auch kennt so aus einem normalen Fitnessstudio. Aber wir hatten auch speziell Handstand-Training, also auf den Händen stehen und diese Kunst zu lernen. Wir hatten Jonglage, wir hatten dann die Hauptdisziplin, also bei mir war das Zierrad, was wir schon erklärt hatten. Aber ich hatte auch Disziplinen in der Luft, also auch im Luftring. Ich habe damals auch das Zierrad noch als Duo gemacht und habe damals auch meinen Bühnenpartner kennengelernt. Und dann hat man einfach auch noch so Sachen, die man immer wieder brauchen könnte. Also klassische Akrobatik am Boden, Partnerakrobatik, wir hatten sogar Gesang und so ein bisschen Career Management, dass man auch weiß später, wie man seine Karriere managt. Und das alles war dann in einen engen Stundenplan reingepackt mit hin und wieder auch noch Shows vor Menschen und anderen Veranstaltungen, die irgendwie noch anstanden. Und das Ganze auf Französisch, das muss man noch dazu sagen.
Dass Sie schon konnten oder noch in einer Woche schnell dazugelernt haben?
Nein. Ich hatte Französisch schon in der Schule. Ich hatte sogar Französisch als Leistungskurs. Mir hat es total gefallen. Aber man muss schon sagen, in der Schule lernt man ja vor allem Französisch zu lesen und zu schreiben. Jetzt nicht so sehr zu reden, da hat man nicht so viel Zeit für. Und die ersten Monate waren schon krass, weil halt alles auf Französisch war. Ich habe viel verstanden, aber erst so nach ein paar Monaten konnte ich dann auch richtig reden. Und dann ging es aber dann ganz schnell, weil wenn man in so eine Bubble reingeschmissen wird, dann lernt man das dann doch sehr schnell.
Und was war dann das Ziel der Ausbildung? Also was stand am Ende?
Am Ende gab es eine große Prüfung und gab es auch eine große Show. Aber es ging hauptsächlich darum, eine Nummer zu konzipieren, die man danach verkaufen kann oder mit der man arbeiten kann. Plus ein Profil aufzubauen als Artistin, die man im Prinzip, was polyvalent ist und was man für verschiedene Sachen einsetzen kann. Also ich hatte zum Beispiel meine Haupt-Zierrad-Nummer im Solo, damit habe ich die Show beendet und die konnte ich sozusagen rumschicken und Leute können die so kaufen. Aber ich hatte auch so wie so ein Demo-Video, wo man sieht, dass ich auch jonglieren kann und dass ich auch Handstand kann und dass ich auch noch ein paar andere Disziplinen mit kann und dass ich einfach eine Artistin bin, die man auf die Bühne stellen kann und wo das funktioniert.
Und dann ging es nämlich los, Sie sind dann mit Ihrer Zierrad-Nummer praktisch eingekauft worden. So stelle ich mir es vor, Sie haben da einfach Ihre 6, 7 Minuten oder was auch immer und das kann man dann kaufen.
Genau, also man kann die Nummer direkt so kaufen, wie ich sie hergestellt habe, mit Kostüm, mit Musik und das könnte jeder. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eine Galashow und Sie würden mich gerne dafür buchen, dann können Sie mich so da kaufen. Man kann aber auch, und das war dann mein erster Vertrag, das war mit einem Zirkus, der heißt Cirque Eloise in Kanada, Die haben mich eingekauft mit meiner Nummer, weil sie wollten die Nummer auf eine neue Musik haben. Sie haben mir ein anderes Kostüm gegeben und sie wollten mich auch als Artistin für andere Sachen in der Show kaufen. Und da haben wir zum Beispiel, es war dann ein Jahresvertrag, es war eine ganze Welttour mit einer Show, die heißt Zirkopolis. Und das war natürlich total toll, weil ich da Möglichkeiten hatte, alle Sachen, die ich in der Schule gelernt hatte, dann direkt mit auf die Bühne zu bringen und vor Publikum zu spielen.
Und dann ging es wirklich, ich glaube, das war auch eine ihrer großen Träume, zum Cirque du Soleil.
Ja, Cirque du Soleil war ich 2021 bis 2023 nach der Pandemie. Das war ein riesen Traum, weil ich ja damals in Madrid, als ich ein Kind war, eine Show vom Cirque du Soleil gesehen hatte, wo ein Kind dabei war und ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dieses Kind zu sein. Und 25 Jahre später war ich in Madrid mit der Show Lucia vom Cirque du Soleil auf der Bühne und habe mir so wirklich den Traum erfüllt von damals. Also ganz, ganz konkret kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und ja, das war eine der Sachen, die wollte ich schon immer machen. Und in der Show, in der ich gespielt habe, war ich mit dem Zierrat. Das war mit einem Regenvorhang. Also es gab wirklich Wasser auf der Bühne. Und wir hatten da so ein Spezialrad, damit man nicht rutscht. Und es hat ganz, ganz tolle Bilder gegeben. Und vielleicht hat es ja jemand gesehen. Wir waren mit der Show sogar auch in Deutschland, in Frankfurt.
Ja, muss man sich anschauen, findet man auch im Internet. Ich war total begeistert. Jetzt stelle ich mir vor, Sie treten dann gerade, wenn Sie fest angestellt sind, für eine Zeit wie beim Cirque du Soleil hunderte Male mit dieser Zierrat-Nummer auf. Hat man denn daneben noch Zeit, sich weiterzuentwickeln und sich andere Nummern zu überlegen?
Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, wenn man gerade ein Engagement hat, ist es meistens ein guter Moment, um noch weiter Sachen zu lernen, weil man nie Möglichkeiten hat zu trainieren. Also gerade beim Cirque du Soleil hatten wir hinter diesem Hauptzelt, was das Publikum kennt, wo man reinläuft und wo die ganze Bühne steht und die Magie passiert, im Hintergrund, dahinter ist noch ein artistisches Zelt, wo wir uns warm machen und trainieren können. Und da hat man halt ähnliche Möglichkeiten wie auch damals in der Zirkusschule, wo einfach Sachen vorbereitet sind, wo man sehr leicht trainieren kann. Und deswegen sind das Momente, wo ich zum Beispiel, ich habe eine Disziplin komplett dazugelernt, nämlich Pole Dance. Das habe ich auch damals in der Show ein bisschen gemacht. Das habe ich alles gelernt für die Show. Und ich habe auch eine Disziplin angefangen, die nennt sich Hair Hanging, wo man an den Haaren hängt. Ist ein bisschen intensiv, klingt intensiv, aber man hat so die Möglichkeiten im Prinzip wirklich durch die Luft zu fliegen, komplett mit seinem eigenen Körper.
An den Haaren.
An den Haaren.
Oh, ich will das unbedingt sehen von Ihnen. Gibt es irgendwas, was Sie gar nicht können, wo Sie sagen, nee, hier bin ich jetzt aber mal draußen?
Ah, also ich glaube, ich habe viele Sachen ausprobiert, weil ich auch viele Sachen toll fand, also gerade auch Akrobatik und Partnerakrobatik. Ich glaube wahrscheinlich, was ich nicht so gut kann, sind wirklich so Trampolin oder so ganz viele Salti hintereinander mit ganz vielen Schrauben. Da habe ich zu früh aufgehört zu turnen und habe da die Basis nicht für. Aber alle anderen Sachen habe ich ausprobiert und macht mir total Spaß.
Wenn Sie jetzt so viel unterwegs sind, ich meine, das sind ja ganze Jahrestouren um den ganzen Globus rum, treffen Sie auch andere Menschen außerhalb des Zirkuses oder ist es dann wirklich eine absolute Inklicken-Veranstaltung von Zirkusmenschen?
Also ich muss schon sagen, ich habe eine Affinität für Zirkusmenschen. Das ist wieder ein bisschen mit dieser Hogwarts-Muggle-Situation, dass man sich einfach sofort versteht. Aber ich habe auch noch ganz viele Freunde, die nicht im Zirkus sind. Und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass man dann nicht zu sehr in seine Bubble reinkommt, weil man dann wirklich doch, das ist eine kleine, enge Bubble und es geht dann immer nur um Tricks und um Shows. Und das ist dann manchmal doch ein bisschen intensiv. Ich habe noch Freunde aus der Schulzeit, mit denen ich in Kontakt geblieben bin. Ich habe auch eine enge Beziehung zu meinem Bruder und zu meinen Eltern. Und ich treffe auch hin und wieder immer wieder neue Leute, mit denen ich dann in Kontakt bleibe, die nicht vom Zirkus sind. Aber ich würde sagen, schon auf jeden Fall 50%, wenn nicht auch noch mehr von meinen engsten Menschen sind vom Zirkus.
Kann ich mir gut vorstellen, weil die anderen sind dann so wie ich und wollen alles über den Zirkus wissen und kommen gar nicht an sich als Person ran, weil sie einfach alles wissen wollen.
Ja, das passiert oft. Ja, auch gerade irgendwie beim Friseur oder so, wenn man dann anfängt zu erzählen, was man eigentlich beruflich macht, da muss man viel reden.
Bei mir ist immer noch Lea Thoran-Jenner. Zugeschaltet aus Berlin, weil sie ist ja überall in der Welt, sie sind ja überall in der Welt unterwegs. Wir haben gerade schon über Freundschaften gesprochen, die sind bei Ihnen mehr im Zirkus als draußen. Sie sind aber auch irrsinnig aktiv auf Social Media, das finde ich ganz besonders. Wird das so eine Art zweites Standbein für Sie?
Ja, das könnte man wirklich schon sagen. Also jetzt gerade auch in letzter Zeit passiert ganz viel, weil ich jetzt auch wieder mehr in Deutschland bin. Ich war jetzt die letzten 6 Monate fest angestellt im Moulin Rouge in Paris und war deswegen nicht in Deutschland. Und da ist aber sehr, sehr viel passiert, gerade auf Social Media. Ich habe einen Riesensprung gemacht von Menschen, die mir folgen, die das ganze Leben interessant finden.
Halbe Million, kann man mal sagen. Ne? Da ist ja richtig was los.
Also es sind wirklich viele Menschen. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, weil ich spiele, also zum Beispiel im Moulin Rouge in Paris, da passen 850 Leute in den Theaterraum rein. Und es ist ein voll bepackter Raum. Wenn die Leute alle jubeln, ist es echt überwältigend. überwältigend. Wenn man jetzt überlegt, da sind ja nur in Anführungszeichen 850, vergleichst du den Leuten, den tausenden Leuten, die die Videos schauen, ist es manchmal schon schwierig, sich vorzustellen, wie das denn jetzt wäre, wenn diese ganzen Leute in einem Raum sitzen würden. Das sind schon echt, echt viele Leute. Und ich wurde damals in Paris hin und wieder auch mal erkannt auf der Straße von deutschen Touristen. Und das fand ich immer sehr, sehr schön und nett und finde es auch toll, wenn Leute mich ansprechen. Aber jetzt in Deutschland ist es natürlich noch ein bisschen stärker. Und einfach das Interesse ist auch sehr, sehr groß. Und für mich, klar, natürlich, es ist ein zweites Standbein, auch finanziell fängt es an, da Möglichkeiten zu geben. Und für mich sehr interessant, aber vor allem die Visibilität. Also das, was wir gerade besprochen hatten, auch so mit, was kann denn Zirkus alles sein? Und wie erreicht man vielleicht auch eine andere Generation von Menschen, die Zirkus mögen? Und wie kann man vielleicht dieses Wort, auch Zirkus, was irgendwie doch sehr, irgendwie ein bisschen noch behaftet ist mit vielen Sachen, die vielleicht nicht mehr ganz so aktuell sind, wie kann man das wieder ein bisschen modernisieren? Und dafür benutze ich natürlich sehr gerne auch meine Präsenz in den sozialen Medien.
Sie sind sozusagen Botschafterin des Zirkus, falls man das so im Genitiv sagen kann. Also wenn man das mal anguckt, also wer es noch nicht gesehen hat, Sie erzählen ja wirklich, wie das ist, Ihr Tagesablauf, zum Beispiel auch im Moulin Rouge, total spannend, da mal hinter die Kulissen zu gucken oder wo Sie und Ihr Partner wohnen, also Ihr Showpartner wohnen. Sie reden über Job und wie das mit der Liebe ist und solche Sachen und dass Sie sich eigentlich gar nicht gerne schminken. Sie geben also schon, ja, Social Media gemäß sehr, sehr viel auch von sich privat raus.
Ja, das ist auch immer wieder ein Limit, was man sich neu überlegen muss. Wie viele Sachen möchte man erzählen, wie viele Sachen möchte man nicht erzählen? Gerade die Leute finden natürlich die privaten Sachen immer die spannendsten Sachen, kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Und das ist natürlich auch das, was irgendwie eine Beziehung aufbaut, wenn man nur von der Show erzählt und wie das Leben ist. Ist es dann natürlich doch ein bisschen trockener, als wenn man wirklich sich reinversetzen kann in die Person und wie die sich gerade fühlt. Und meine große Inspiration ist eigentlich von der Zeit damals, als ich 15 war und das unbedingt machen wollte und eigentlich gar keinen Zugang hatte zu diesem Beruf und mir das alles nur vorstellen konnte, aber nichts Konkretes hatte. Da denke ich immer, wow, ich hätte damals es so schön gefunden, wenn es jemand gegeben hätte, der das so wirklich zeigt, wie es ist mit den ganzen guten Sachen und den ganzen schlechten Sachen. Und so ein bisschen für die kleine Lea mache ich jetzt diese ganzen Videos.
Sehr schönes Bild. Ich habe ja gleich aufgehorcht, hoppla, hier kommt die Konkurrenz. Sie wollen nämlich auch mal eine Fernsehsendung moderieren, im besten Fall mit ihr, also die Sie auch schon selber konzipiert haben. Davon gehe ich aus.
Ja, also ich sehe ja Riesenpotenzial, Zirkus in andere Sachen mit reinzubinden und zum Beispiel eine Talkshow zu haben, wo man dann auch Sachen ausprobieren kann, wo die Gäste vorbeikommen und nicht nur auf der Couch sitzen und irgendwas erzählen, sondern wirklich konkret sich eine Disziplin aussuchen können, die ausprobieren können. Man könnte auch so ein Format machen mit so einem, wirklich jede Woche muss man eine Show machen oder so. Da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial und wenn ich das mal einen Tag machen darf, dann würde ich mich sehr drüber freuen.
Horcht auf, liebe Produzentinnen da draußen. Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben ja dann wahrscheinlich auch viele Fans, die ihn auch schreiben, gerade eben in den Kommentaren. Wie oft kommt so im Schnitt die Frage, wie lange kann man das eigentlich machen?
Oh Gott, ich würde sagen, das ist die Frage, die am meisten kommt. Die
so
kommt sowohl in den Kommentaren als auch im echten Leben. Auch schon seit immer. Also ich meine, das war ja auch direkt dann die Frage von den Lehrern damals. Und ich beantworte die regelmäßig und eigentlich immer genau gleich. Also es gibt zwei Sachen. Einmal die akrobatischen Sachen, die ich auf der Bühne mache, die Disziplin, die ich mir ausgesucht habe, das Seerad, das ist eines, was sehr, sagen wir mal, in Anführungszeichen schonend für den Körper ist. Also ich mache jetzt keine krassen Salti und lande irgendwie auf Matten, die nicht dafür gemacht sind, sondern es sind Sachen, die man noch lange Zeit machen kann. Und ich kenne auch andere Artistinnen, die das machen bis ihre späten 40er. Die Disziplin ist noch sehr jung. Das heißt, man kennt noch gar nicht so viele Leute, die das irgendwie lange Zeit gemacht haben, weil es erst seit 20 Jahren ungefähr gibt. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt für mich ist so ein bisschen, ich stehe super gerne auf der Bühne. Und wenn es irgendwann vielleicht nicht mehr ist mit diesen akrobatischen Sachen, sondern mehr mit Moderation, wie wir gerade gesagt haben, oder mit anderen Möglichkeiten, wo es dann vielleicht mehr in Richtung Comedy geht oder wo man einfach auf der Bühne präsent ist, auch als Person, das sind Sachen, die würde ich super gern machen. Aber der Riesentraum wäre es, eine Nummer noch aufzuführen, bis ich wirklich im Rentenalter bin. Am liebsten noch, bis ich 80 bin.
Und das wünsche ich mir von Ihnen von ganzem Herzen. Wenn eine, dann Sie. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Bei Verletzungen, Sie wirken irrsinnig optimistisch. Also Sie arbeiten ja auch sehr, sehr viel für Ihren Erfolg, aber trotzdem, glaube ich, ist Ihnen auch schon viel Gutes widerfahren. Die Angst vor Verletzungen, können Sie die wegdrücken oder kommt das nachts ab und zu, krabbelt das hoch?
Ich kann das komplett wegdrücken. Ich muss sagen, ich hatte bisher auch sehr, sehr viel Glück. Ich hatte noch nie eine große Verletzung. Jetzt werde ich mal einmal
gleich
so
geklopft hier. Ich auch, ja.
Genau,
ich auch.
Genau, muss man einmal direkt machen. Ich glaube, dadurch, dass ich sowas noch nie hatte, ist da vielleicht auch ein bisschen Naivität. Also man denkt normalerweise nicht an Sachen, die man noch nie erlebt hat. Ich glaube, Leute, die sich schon oft verletzt haben, die denken da viel mehr drüber nach. Das ist auf jeden Fall eine Realität. Ich glaube aber auch, man darf da nicht so sehr dran denken, weil also das ist einfach ein Ansatz, der irgendwie nichts bringt. Na klar, ist es teilweise sicher, teilweise sinnvol, keine zu großen Risiken einzugehen. Also ich gehe zum Beispiel nicht Skifahren und wenn ich mich irgendwie bei irgendeiner Sache nicht wohlfühle und das Gefühl habe, ah, das ist jetzt keine gute Idee, da könnte ich mich verletzen, dass ich Sachen mal nicht mache. Gerade auch wenn man vielleicht mal ein Glas getrunken hat oder zwei Gläser getrunken hat und dann jemand sagt, oh, kannst du einen Trick machen? Dass ich sage, guck mal, ich kann morgen einen Trick machen, lass uns doch heute Abend einfach das Gläschen Wein trinken. Also solche Sachen, wo man einfach dann auch mit ein bisschen Menschenverstand das ja, doofe Risiken nicht eingeht, was nicht alle machen. Also man muss sagen, es gibt auch die meisten Verletzungen passieren gar nicht auf der Bühne, sondern bei irgendwelchen doofen anderen Sachen, wie bei allem im Leben. Aber ja, ich hatte da bisher Glück, bin aber auch sehr, sehr optimistisch.
Aber passiert das oft, dass die Leute auf einer Party treffen, wahrscheinlich aus der Nicht-Zirkuswelt, und die sagen dann, mach doch mal einen Handstand?
Ja, das passiert die ganze Zeit.
Oh Mann.
Und ich glaube, das hängt, es ist so wie, wenn man einen Arzt trifft auf der Party,
ja, eben, oder
und man
einen Automechaniker
einen Ausschlag. Ja, genau. Das gibt's ja immer. Und ich glaube, bei mir ist es noch so ein bisschen so, dass es halt, dass man es halt direkt machen kann. Als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich das auch direkt dann gemacht. Mittlerweile, manchmal mache ich es, manchmal nicht. Hängt sehr, sehr von der Situation ab. Aber natürlich ist es ein mega Party-Trick. Also wenn du mitten auf der Party dann einen Handstand machst und die Leute erwarten das nicht, das finden die schon sehr, sehr cool.
Nächstes Mal sagen, kommen Sie zu meiner Show bitte im Moulin Rouge. Schon ist alles genau. Still. Das ist ganz gut. Sie sind ja jetzt wieder zurück und ich habe nächstes Jahr geht es wirklich für Sie dann nach Monte Carlo zur großen Zirkusshow.
Ja, das ist für uns, also ich bin da in der Duo-Nummer mit meinem Bühnenpartner zusammen, das ist das größte Highlight, was wir bisher hatten und auch für mich das größte Highlight, weil es ist nochmal so diese Auszeichnung von der Zirkuswelt und es ist jetzt wieder, wo wir angesetzt hatten ganz am Anfang, das ist die traditionelle Zirkuswelt, also die Welt, wo Zirkus ursprünglich herkommt. Mhm. Die haben dieses Festival vor vielen, vielen Jahren auf die Beine gestellt, so ein bisschen als Äquivalent zu den Oscars, wo man sagt, oh, der Zirkus hat so ein großes Festival nicht, wir wollen auch den tollen Artisten, die es gibt auf dieser Welt, eine Plattform bieten und einfach Leute auszeichnen für ihre Arbeit und dorthin eingeladen zu werden. Man muss nämlich eingeladen werden, man kann sich da nicht irgendwie einkaufen oder irgendwie anfragen. Dorthin eingeladen zu werden ist für uns unglaublich, einfach nur als Möglichkeit, unsere Kunst dort zu zeigen, die ja doch sehr modern ist, was sie machen im Vergleich zu was dort sonst normalerweise so ist, obwohl es sich natürlich auch sehr wandelt. Und es ist für uns ein Riesenhighlight unserer Karriere.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich toll. Ich freue mich sehr für Sie. Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen, was Sie Jugendlichen raten würden, die abwegige Berufswünsche haben oder vielleicht auch deren Eltern, die uns gerade zuhören, ob Sie dann noch einen Tipp hätten.
Also ich glaube, jeder, der weiß, was er machen möchte, das ist ein Riesengeschenk. Also egal, was es ist, wenn man das vor Augen hat und genau weiß, muss man dem unbedingt nachgehen. Und ich persönlich bin natürlich ein Fan davon zu sagen, dann macht man das dann auch richtig. Also nicht irgendwie so halbe Sachen mit dann noch irgendwas, so ich mache ein bisschen das und ein bisschen das, weil man weiß ja nicht, sondern wenn man das weiß, dass man voll all in geht. Und für Leute, die das noch nicht so genau wissen, aber Sachen ausprobieren wollen, dass man sich wirklich Zeit gibt, um Sachen richtig auszuprobieren und ja, einfach Zeit investiert auch in sich selber und in seine Wünsche und in seine Passion, weil am Ende vom Tag vergisst man so ein bisschen, wie viele Stunden in einem Leben man arbeiten wird. Und wenn man etwas arbeitet, was einem Spaß macht, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, so ein bisschen wie es für mich ist, dann ist das ein Riesengeschenk und das muss man schaffen können, wenn man das möchte.
Das ist toll. Es war ein Geschenk, mit Ihnen zu sprechen. Toi, toi, toi für alles. Es wird gut. Ich bleibe mit Ihnen optimistisch, das habe ich jetzt gelernt. Ja, und den Hörerinnen möchte ich unbedingt noch einen Podcast-Tipp mit auf den Weg geben, denn das Team von Alles Geschichte History von Radio Wissen veröffentlicht am 11.07. in Zusammenarbeit mit dem BR-Story-Team den vierteiligen Podcast Omas Tasche und das Hitler-Attentat. In 4 Folgen geht es um Widerstandsmythen und Vergangenheitsbewältigung im Großen und im Kleinen auf der politischen Bühne Deutschlands und in Familien. Und Ihnen wünsche ich jetzt alles Gute. Danke, dass Sie bei uns waren, liebe Lea Thoran-Jenner. Und ja, bis bald.
Dankeschön, hat mich echt gefreut, hier zu sein.